Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Annette Dittert war ARD-Fernsehkorrespondentin in Warschau und in New York. Und sie lebt und arbeitet jetzt seit 10 Jahren in dem Land, das 2016 vollkommen überraschend beschlossen hat, Europa den Rücken zu kehren. Also haben wir in Leute mit Annette Dittert auch über den Brexit gesprochen und darüber, was diese Entscheidung mit ihr ganz persönlich gemacht hat.
Also es war so, dass ich am Morgen, also an dem Tag selber, aus Schottland berichtet habe für die ARD. Da habe ich das Studio verstärkt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr Korrespondentin war. Und wenn man so live berichtet, dann ist man wie auf so einem Autopiloten. Ich habe das zwar begriffen und ich habe auch meine Assistentin, die mit mir da war, ist Polin und die hat das gleich viel stärker verstanden, was das bedeutet. Ich war noch irgendwie, ja, gar nicht so mehr, bei mir war das noch gar nicht eingesunken. Und dann bin ich am nächsten Morgen von Edinburgh zurück nach Hause nach London gefahren im Zug. Und ich steige ein in das Abteil, das war voll mit jungen Leuten, die auch teilweise, man spürte die Anspannung, alle miteinander redeten, was das jetzt bedeutet. Und dann ging irgendwann mein Telefon und ich nahm ab, es war die Tagesschau und ich sprach auf Deutsch. Und in dem Moment verstummte das ganze Abteil. Aha. Und alle sahen mich an. Und mir war völlig klar, das liegt daran, dass ich Deutsch gesprochen habe, dass ich Europäerin bin und dass das irgendwie anders ist. Und das Mädchen, was mir gegenüber saß, die brach plötzlich in Tränen aus und fing furchtbar an zu heulen. Und ich verstand überhaupt erst gar nicht, was los war. Und dann sagte sie, I'm so sorry, das tut mir so leid, dass ihr jetzt gehen wollt, müsst. Das haben wir nicht gewollt, dass ihr nicht mehr dazugehört. Und da war mir klar, jetzt ist was anderes geworden.
Das heißt, dieser Brexit für viele oder in der Beobachtung vieler ist ein einziges Missverständnis?
Nein, es ist kein Missverständnis. Es hat nur sehr viele Motive gehabt, die alle wenig mit Europa zu tun haben. Und für uns Europäer, die wir da noch leben, hat es eben zur Folge gehabt, dass man sich nicht mehr so fühlt wie vorher. Mhm. Ich fühle mich nicht mehr so fraglos dazugehörig. Es ist nicht mehr Heimat. Es ist vielleicht noch ein Zuhause London. Aber es ist ständig wird einem der Spiegel vorgehalten, dass man nicht dazugehört, dass man Europäer ist. Man weiß nicht genau, wie das zukünftig weitergeht, ob man einen besonderen Pass braucht oder einen Personalausweis. Registriert werden muss. Es ist ein vollkommen anderes Lebensgefühl für die Europäer geworden. Und ich glaube, dass viele Briten das so nicht gewollt und nicht gemeint haben, selbst die
dafür
gestimmt haben.
Das nehmen Sie in Ihrem ganz persönlichen Umfeld auch so wahr, dass Leute anders, reservierter auf Sie reagieren als früher?
Also in London ist es so, dass die meisten meiner Freunde nicht dafür gestimmt haben. London war mehrheitlich ganz strikt dagegen. Aber selbst da spürt man das, weil in dem Moment, wo man bei einem Dinner abends mit Engländern sitzt oder Londonern, es ist immer ein Thema und die entschuldigen sich dann. Die sagen, es tut uns so wahnsinnig leid, es ist uns peinlich, das haben wir doch so nicht gewollt, wir sowieso nicht. Und es entsteht eine irgendwie verkrampfte Atmosphäre. Es ist einfach, dieses fraglose Miteinander ist nicht mehr möglich.
Bedeutet das in Ihrem konkreten Fall, dass Sie perspektivisch auch gar nicht wissen, was sich für Ihr ganz persönliches, alltägliches Leben ändern wird dem Brexit?
Also das bedeutet es für mich, das bedeutet es aber noch viel, viel stärker für die Europäer, die in Großbritannien leben und arbeiten. Ich bin ja nach wie vor bei der ARD angestellt, insofern habe ich es gut. Ich kriege mein Geld aus Deutschland, ich kann im Zweifelsfall ganz einfach wieder hierher ziehen. Es gibt aber ganz viele Europäer, die dort mit ihren Familien sind, die Kinder in der Schule haben und die überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich kenne eben auch sehr, sehr viele Europäer, Franzosen, Deutsche, Italiener, die jetzt schon ihre Sachen packen oder schon gepackt haben und zurückgehen auf den Kontinent.
London Calling, das ist der Titel des Buches, das die ARD-Fernsehkorrespondentin Annette Dittert über London und über Großbritannien geschrieben hat. Kurz vor unserer Leute-Sendung in dieser Woche kam im Übrigen die Nachricht über die Agenturen, dass der britische Verteidigungsminister zurückgetreten ist.
Offiziell, weil er einer Journalistin vor 15 oder 11 Jahren ans Knie gefasst hat. Das ist natürlich nicht der Grund. In den letzten Tagen ist rausgekommen, dass es eben sehr viel mehr an sexuellen Belästigungen gegeben hat, die auf sein Konto gegangen sind. Es ist a can of worms, sagt man auf Englisch, die Büchse der Pandora ist geöffnet sozusagen. Es hat sich jetzt doch, also in den letzten Tagen sind sehr viel mehr Fälle, ähnliche Fälle bekannt geworden von ihm, aber auch von anderen Politikern. Und das ist ein Thema, das jetzt ähnlich wie in den USA mit Harvey Weinstein groß diskutiert wird in Großbritannien. Und das aber eben natürlich auch die Regierung von ihrem eigentlichen Thema, nämlich dem Brexit und die Verhandlungen vorzubereiten, unglückseligerweise jetzt in einem wirklich wichtigen Moment unnötig ablenkt, wie ich finde. Und als Frau darf ich das, glaube ich, sagen.
Was ist denn, Frau Dittert, mit dieser ominösen Times-Liste auf der die Namen 40 hochkarätiger Abgeordneter und Politiker stehen sollen?
Das weiß man alles im Moment noch nicht so genau. Man muss aber auch davon ausgehen, dass das natürlich auch alles benutzt wird. Das ist Munition auch für diesen Bürgerkrieg innerhalb, diese Schlammschlacht innerhalb der Tory-Partei, jetzt eben rund um die Brexit-Verhandlungen. Da wird vieles vermischt. Da geht es auch teilweise gar nicht wirklich darum, jetzt innerhalb der Partei das Thema sexuelle Belästigung zu diskutieren, sondern es geht eben auch darum, den unliebsamen Gegner innerhalb des Kabinetts oder innerhalb der Partei abzuschießen. Da geht einiges durcheinander, wie überhaupt im Moment in Westminster.
Von außen betrachtet, oder so argumentieren jedenfalls manche, dass sie sagen, England ist doch eigentlich eher ein verklemmtes und prüdes Land. Jetzt diese sexuellen Übergriffe, wie passt das zusammen?
Das passt wunderbar zusammen, weil das natürlich immer zusammengeht. Je prüder, je puritanischer ein Land ist, je stärker das tabuisiert wird, das Thema Sex, je mehr lauert es hinter jeder Ecke. Und das ist in Großbritannien, vor allem in England, muss man sagen, eben genau das. Es gibt keine Saunen in England, weil die zu verklemmt sind. Aber wenn man dann eben mal in eine geht oder es doch eine gibt, dann hat man da die letzte, die ich aufgesucht habe, da war eine Überwachungskamera in der Sauna nach dem Motto, wenn man sich aussieht, dann muss man automatisch Sex haben. Also
so,
muss das überwacht
okay.
und beobachtet werden. Das war mein letzter Ausflug in diese Welt in Großbritannien. Also das ist, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Je verklemmter und puritanischer ein Land ist, je stärker spielt das Thema Sex eine Rolle.
Sie haben doch auch mal einen Dreh gehabt mit englischen Nudisten. Was haben Ihnen erzählt?
Ja, es war kein Dreh. Ich habe für das Buch, was ich geschrieben habe, London Calling, was jetzt rausgekommen ist, habe ich einmal mich mit englischen Nudisten getroffen. Das ist eine echte Diaspora, weil das natürlich vor diesem Hintergrund eine Truppe ist, die es besonders schwer hat. Und es gibt in ganz London nur ein einziges Event, wo man das leben kann. Das ist Sonntagvormittags von 10 bis 12 in einem Schwimmbad, das sonst ein Fitnessstudio ist. Ja, und die haben mir natürlich auch erzählt, wie schwer sie es haben, weil es diesen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper eben gar nicht gibt.
Professor Roland Lastig, international renommierter HNO-Mediziner, Direktor der HNO-Universitätsklinik Freiburg und Spezialist für Operationen, nach denen taube oder schwer hörgeschädigte Menschen wieder hören können.
Das ist im Prinzip eine elektronische Innenohrprothese, die bei einer Funktionsstörung des Innenohres, sprich also Taubheit oder hochgradige Schwerhörigkeit, die Funktion des Innenohres der Haarzellen ersetzen soll und es auch ersetzt.
Auf beiden Seiten?
Auf beiden Seiten, wenn es geht, auf beiden Seiten, ja.
Wie oft machen Sie Operationen dieser Art?
Oh Gott,
größenordnungsmäßig.
Also rund 250 Operationen im Jahr machen wir in Freiburg. Wir haben in Freiburg ungefähr 3.500, 4.000 Patienten bisher damit versorgt.
Ja.
Und in Deutschland gibt es ungefähr 50.000, 60.000 Patienten.
Schwierige, aufwendige, komplizierte Operation?
Nein, es ist eine trickreiche Operation. Eigentlich operiert man im Wesentlichen in ganz normalen anatomischen Verhältnissen. Aber das ist auch die Herausforderung, da darf eben nichts passieren.
Wo gehen Sie da rein?
Hinter dem Ohr. Man macht einen kleinen Schnitt hinter dem Ohr.
Da
gibt es
Knochen.
Da ist ein kleiner Knochen. Der ist meistens lufthaltig, so soll er sein. Der sogenannte Warzenfortsatz. Den fräst man mit einem kleinen Bohrer aus. Das Ganze passiert alles unter dem Mikroskop.
Aha.
Und dann muss man am Gesichtsnerven vorbei, der da durchläuft. Und dann noch am Geschmacksnerv. Dann kommt man in das Mittelohr. Dort, wo die Gehörknöchelchen auch sind. Hinterm Trommelfell. Das berührt man eigentlich gar nicht. Und dann kann man entweder durch eine Öffnung im Innenohr, das runde Fenster, diesen Elektrodenträger einschieben oder man bohrt ein kleines Loch von knapp 1 Millimeter Durchmesser, um dann einen Draht von 0,4 Millimeter mit bis zu 24 Elektroden in die Cochlea einzuschieben.
Wenn die Operation erfolgreich ist, was passiert dann?
Wenn die Operation erfolgreich ist, wird im Regelfall nach 4 bis 6 Wochen, manchmal auch kann man das unmittelbar nach der Operation 2, 3 Tage später machen, werden dann diese Elektroden angesteuert. Da Aha. wird von außen ein Teil draufgesetzt, das sieht aus wie ein Hörgerät.
Aha.
Das hält mit einem Magneten auf dem Implantat fest und dann werden die Sprachsignale kodiert, wieder dekodiert, übertragen über eine Radiofrequenz durch die intakte Haut auf das Implantat und dann werden die einzelnen Elektroden dann stimuliert.
Hört sich das genauso an dann für den, der dieses Implantat bekommen hat, wie das, was wir hören oder anders?
À la longue muss es so sein. Also wenn man jetzt ertaubte Erwachsene nimmt, also wenn einer von uns das jetzt hätte, der würde es wahrscheinlich so hören, eine blecherne Stimme, vielleicht eine Mickey-Maus-Stimme, vielleicht auch eine Oktave höher, aber er versteht die Sprache.
Okay.
Und nach einem halben, dreiviertel oder einem Jahr sagen die mal allermeisten, das hört sich so an, wie es sich früher auch angehört hat. Und bei Kindern, ja, die lernen normal sprechen. Die lernen auch, dass ein Laie kann es kaum unterscheiden, dass diese Patienten ein artifizielles Hören haben.
Und das ist ein immenser Zugewinn auch an Lebensqualität für die Betroffenen?
Das ist Lebensqualität. Sie haben eine ganz andere soziale Perspektive, weil sie praktisch alle Berufe machen können. Also ich habe bei mir auch eine Mitarbeiterin, die jetzt ihre Facharztausbildung zur Hals-Nasen-Ohrenärztin macht und die als junges Mädchen, als kleines Kind im Vorschulalter implantiert wurde.
SWR1, Leute der Woche heute Vormittag mit Professor Roland Lastzig, Direktor der HNO-Universitätsklinik in Freiburg und Gründer der Initiative Taube Kinder lernen hören. Darüber haben wir mit ihm gesprochen und natürlich auch über zwei Ereignisse, die das Leben von Betroffenen massiv beeinflussen. Hörsturz und Tinnitus.
So richtig, wirklich verlässliche Zahlen gibt es dazu nicht. Es gibt keine wirklich vernünftigen Statistiken. Das ist mehr eine gefühlte Sache.
Gibt es klare, benennbare Ursachen für einen Hörsturz?
Es gibt klare Ursachen, aber bei den allermeisten haben wir keine Ursache. Es gibt dort keine wirklich greifbare Ursache. Man diskutiert Infektionserkrankungen, man diskutiert, dass Verengungen der Blutgefäße eine Rolle spielen können, dass möglicherweise auch hier wiederum genetische Dispositionen liegen, die dann bei bestimmten Konstellationen dazu führen. Bestimmte Medikamente, wissen wir, können so etwas machen, sowas wie einen Hörsturz machen oder auch den Tinnitus auslösen. Das weiß man schon, aber bei den allermeisten oder Tumoren im inneren Gehörgang, also am Hörnerven oder im Innenohr können so etwas machen. Das wissen wir, aber die meisten wissen
es nicht. Kann man sagen, bei einem Hörsturz, wie jetzt beispielsweise auch bei einem Schlaganfall, kommt es extrem darauf an, möglichst früh sich in ärztliche Behandlung zu begeben?
Nein, das darf man nicht mit dem Schlaganfall vergleichen. Man sollte innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden, wenn sich das nicht spontan bessert, dann sollte man sicherlich zum HNO-Arzt gehen. Aber da muss man jetzt nicht nachts um zwei in Panik geraten und jetzt sich den nächsten HNO-Arzt holen. Das ist sicherlich nicht notwendig. 80% der Hörstürze kommen auch zu einer spontanen Remission, sprich mit anderen Worten, innerhalb der nächsten 48 Stunden erholt sich das Gehör wieder.
Das heißt, das System heilt sich selbst.
Ja, es gibt dort eine eigene Regulation dagegen.
Wenn nicht, womit arbeiten Sie? Mit Cortison oder möglicherweise auch mit einem Medikament wie Viagra, weil das ja die Durchblutung anregt und fördert?
Nee, macht man nicht. Das Einzige, was sich durchgesetzt hat, ist tatsächlich, dass man den Patienten sagt, einmal ein bisschen Ruhe. Und zum anderen eben auch Cortison. Zurzeit läuft in Deutschland eine groß angelegte Studie, da sind fast alle HNO-Kliniken dran beteiligt, um zu sehen, ob hochdosiertes oder niedrig dosiertes Cortison besser ist. Es gibt bislang keine wirklich evidenzbasierten Studien, die sagen, das ist die richtige Methode. Und deshalb gibt es eben auch einen Wildwuchs an Medikamenten und sehr viel Scharlatanerie. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen.
Nutzt aus Ihrer Sicht sowas wie autogenes Training, wie Meditieren, wie sich letztlich dem fügen, was ist?
Ja, genau das ist es. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Ansätze. Ich habe zwei ehemalige Mitarbeiter, die sich auch sehr intensiv darum gekümmert haben und eigentlich in Deutschland diejenigen sind, die das behandeln. Und das ist gerade beim chronischen Tinnitus der Fall, dass genau diese Methoden inklusive der neurolinguistischen Programmierung und Hypnose eine Rolle spielen.
Drei Kabarettpreise in diesem Jahr, der Deutsche Kleinkunstpreis im nächsten Jahr. Lisa Eckert, Kabarettistin und Poetry-Slammerin aus Österreich, wird mit Auszeichnungen überschüttet. In dieser Woche war sie in Leute zu Gast bei Nicole Köster.
Ich war wirklich irgendwo und bin es noch immer irritiert, also immer schwerst zerrissen zwischen es ist mir nicht genug der Gunst und der Liebe und zugleich, wieso behagt euch das? Spricht das nicht schon wieder gegen meine Kunst, wenn euch das gefällt? Es ist wirklich schwierig.
Was für Reaktionen gab es da vom Publikum?
Ach, anfangs gab's alles. Auch mittlerweile, also gibt's ja immer wieder Menschen, die zum Programm gehen und nicht wissen, was sie tun. Und das ist für mich sehr spannend, wie die dann reagieren. Also von ihrer Langeweile bis über, manche reagieren auch sehr cholerisch, das freut mich natürlich sehr, aber die meisten sind dann einfach irritiert und versuchen schnellst wie möglich wieder mit klaren Schnäpsen wegzuspülen.
Warum freut Sie das Cholerische?
Weil ich natürlich einfach etwas auslösen möchte in den Menschen. Und Lachen ist so, ja, das reicht mir irgendwie nicht. Sie lachen ja gut und gerne im Kabarett, aber so ein cholerischer Anfall, wenn man wirklich in eine Wunde fährt, das ist natürlich schon ein schönes Feedback.
Dann hören wir jetzt mal rein. Beim Wettbewerb war das um den Prix Pantheon in Bonn und da wurden Sie dann nämlich ausgezeichnet in der Kategorie Frühreif und Verdorben. Lisa Eckert.
Es ist ja ein Irrglaube, man spreche eine gepflogenere Sprache, wenn man nur mehr lese. Dann wäre ja auch jeder Fettleibige ein Sternekoch. Dem ist nicht so. Obgleich jeder gute Sternekoch fettleibig ist, ganz klar. Ja, weil ein anorexischer Koch, das ist wie ein Anwalt, der noch nie im Gefängnis saß. Wie soll ich dem vertrauen? Das ist nicht möglich, ja? Na, aber kaum noch passiert da irgendwas. Sie können ihr Lebtag lang lesen und trotzdem so reden, als wären sie von legasthenischen Wölfen aufgezogen worden. Umgekehrt das Gleiche. Sehen Sie mich an. Ich lese seit Jahren nicht mehr. Aber wenn ich will, dann lege ich eine Rhetorik an den Tag. Dagegen wirkt ein Gedicht von Rilke wie Tourette im Hurenhaus.
Das sind dann diese Hoho-Lacher wahrscheinlich, oder? Mhm. Wie nehmen Sie die wahr?
Die irritieren mich immer, weil ich nicht weiß, ist das noch natürlich? Also provoziert man das nicht selbst? Will man da irgendwas aussenden? Also ich meine, ich bin sowieso jemand, der jetzt eigentlich nicht lacht. Deswegen empfinde ich es in all seinen Variationen ein bisschen befremdlich. Aber es stimmt, die sind am unnatürlichsten.
Sie grinsen gerade so.
Ich lächle sehr gerne, aber es ist wahnsinnig schwierig, mich zum Lachen zu bringen.
Wer hat es zuletzt geschafft?
Ich glaube... Puh, was war denn das? Nein, es muss so weit zurückliegen, dass es irgendwie... Ja, aber wahrscheinlich ich selbst beim Texte schreiben. Das kann mir noch passieren, dass mich was maßgeblich amüsiert. Und das ist dann sehr... Ein guter Indikator, dass das Publikum nicht lustig finden wird.
Die Deutschen lieben mich, diese grantige, herumschreiende Österreicherin. Sie lernen nicht dazu, sagt Lisa Eckert, zurzeit extrem angesagte Kabarettistin aus der Steiermark, die eigentlich Lehrerin werden wollte. Ihre Germanistik-Masterarbeit schrieb sie jedenfalls über den Teufel in der deutschen Literatur.
Es hat mich einfach fasziniert, wie diese Figur im Laufe der Geschichte sich immer wieder verändert und einfach so eine schillernde Persönlichkeit ist, die ich näher ergründen wollte. Also im Vergleich zu Gott natürlich, der ja jetzt keine wunderbare Gesellschaft ist, wenn man sich so jemanden aussuchen könnte, war der Teufel einfach ja, sehr faszinierend.
Es braucht ja auch immer eine These, die man aufstellt. Was für eine These haben Sie da aufgestellt?
Es war Germanistik, also es gab keine These, es war wirres Gewäsch, das wunderbar benotet wurde, weil diese Professoren natürlich auch so knietief in ihrem gelehrten Ejakulat saßen, dass sie gar nicht sich bewusst waren, dass das alles völlig sinnlos ist, was wir machen. Das brauchte keine These.
Und war es vielleicht auch eine Inspiration? Denn Sie sagten eben, den ersten Text als Poetry Slammerin haben Sie eben auch über den Teufel auf die Bühne gebracht.
Es war insofern keine Inspiration, weil ich festgestellt habe, das habe ich schon bemerkt innerhalb der Forschung und der Recherchen, dass außer Goethes Faust, also dass niemals jemand einen relevanten, interessanten Teufel erschaffen hat in der deutschen Literatur, abgesehen von Mephisto. Insofern, nein.
Früher gab es ja sogar noch den Teufel im Puppenspiel, der wurde dann irgendwann auch abgelöst und es kam das Krokodil, was die Rolle dann aber nicht mehr wirklich ausgefüllt hat.
Eher weniger, ja. Das hat dem ein bisschen den mondänen Charme genommen, finde ich. Und es hat sowieso, der Teufel verändert sich ja jetzt zunehmend zu etwas sehr, ja, was nicht mehr diese doch dieses charmante, elegante und Dandieske hat, was es natürlich bei Mephisto noch der Fall ist. Aber jetzt ist es entweder, wird es ins Lächerliche gezogen oder es ist dieses reine, rationale Böse und das trifft es alles nicht ganz.
Kann es passieren, dass sich Menschen aus der Kirche vielleicht nicht nur persönlich angegriffen, provoziert, sondern auch beleidigt fühlen? Kommt das vor?
Das will ich schwer hoffen, das glaube ich aber nicht, weil wir eigentlich eh schon so, ja, atheistisch veranlagt sind, dass Religion mittlerweile kein Tabuthema mehr ist. Und ich habe es am Anfang gemacht, aber versuche jetzt davon Abstand zu nehmen, weil ich ja selbst Schöpfer bin und ich möchte Gott eigentlich nicht kritisieren, weil das wäre dann reine Stutenbissigkeit und dafür bin ich mir eigentlich zu gut.
Gab es Auftrittsverbote?
An keinen Orten, wo es mich wirklich geadelt hätte. Also an manchen war es plump voraussehbar, aber das kann man dann auch nicht. In einem kleinen Dorf in der Steiermark, da habe ich 2 Jahre lang immer, durfte ich den Kirchvorplatz bespielen. Das ist vor 2 Monaten das letzte Mal geschehen. Da hat jetzt sich die Kirchengemeinde eingeschaltet und der Bürgermeister und das war's. Da war ich noch ein bisschen stolz, aber ja.
Und ist dann so eine Zensur als Kabarettist der Ritterschlag?
Nein, also nein, weil es oft ohne Hirn und Verstand betrieben wird. Und da sehe ich mich wirklich eher so, als würde mir ein gesundes Bein abgenommen werden. Also das empfinde ich schon als groben Einschnitt in meine Redefreiheit.
SWR1, Leute der Woche, jetzt mit einem Mann, der 3,5 Jahre im Gefängnis saß wegen Brandstiftung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der im Knast eine Gewerkschaft gegründet hat, die sich für die Rechte von Inhaftierten einsetzt. An seine Zeit im Gefängnis erinnert sich Oliver Rast, der bekennende Linksradikale, so.
Also so vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich eine sehr stark durchdeklinierte Knasthierarchie gibt, war ich dann als politischer Gefangener tatsächlich sehr weit oben angesiedelt, weil ich gehörte dann nicht zu dem Klientel, was wegen BTM, sprich Betäubungsmittelgesetz, eingesessen ist, beziehungsweise wegen sexualisierter Gewalt. Das sind so eher die Gefangenenklientele, die dann ziemlich weit unten rangieren. Und von daher hatte ich, was meinen Status anbelangt, erstmal keine Probleme.
Waren Sie Einzelgänger oder haben Sie irgendeiner Gruppierung sich angeschlossen?
Also ich bin dann doch eher ein kommunikativer Mensch und versuche dann natürlich auch diese Milieustudie knastern zu erleben. Und vor dem Hintergrund war ich natürlich schon auf der Suche nach Menschen, die vielleicht Geschichten zu erzählen haben. Und da habe ich durchaus Menschen wahrgenommen, die 50, 60, 70 Jahre alt waren, mitunter 20, 30, 40 Jahre Hafterfahrung hinter sich haben, sehr viele Anekdoten präsentieren konnten. Und ich musste mir natürlich auch einen Schutzraum schaffen. Und da Haftanstalten auch sehr stark nicht nur fraktioniert sind, sondern auch ethnisiert sind, hatte ich das Glück, dann albanische Menschen zu finden.
Welches war der spannendste Typ, den Sie im Knast getroffen haben?
Ich habe einen Inhaftierten kennenlernen dürfen, der überwiegend in Nordrhein-Westfalen einsaß, so ein notorischer Bankräuber. Und der hatte beispielsweise berichtet, Legende und Wahrheit ist sicherlich manchmal nicht ganz deutlich voneinander zu trennen, aber dass so in den 80er Jahren in Köln-Ossendorf ein Trakt mit 200 Inhaftierten vorzufinden war. Alles klassische Kriminelle, Hehler, Bankräuber, das war eine Ausbildungsstätte, das war eine Kontaktbörse und die Inhaftierten sind, was ihr kriminelles Handwerk anbelangt, quasi besser raus als reingekommen.
Okay.
Bin ich fortgebildet in der Haft.
Ist das einer, wo der Staat dann irgendwann mal beschließt, also jetzt kriegt er Sicherungsverwahrung?
Das gibt es, ein anderer Inhaftierter, dessen Geschichte auch im Berliner Kriminalmuseum festgehalten ist, hatte bei seinem letzten Überfall auf einen Geldtransporter in der brandenburgischen Einöde dann, glaube ich, nochmal 14 Jahre bekommen und stand dann ganz knapp aufgrund seines chronifizierten kriminellen Daseins, so nennt sich das in etwa, kurz vor der SV, wie Sicherungsverwahrung abgekürzt heißt.
Sie sind nach 3,5 Jahren rausgekommen. Wie viele Tage, Wochen, Monate hat es gedauert, bis Sie wieder in Ihrem alten Leben aufgeschlagen sind?
Ich glaube, ich habe 3-4 Tage nach meiner Haftentlassung wieder im Roten Antiquariat anfangen dürfen und habe meinen Job absolviert. Hatte dann natürlich das Projekt der Gefangenengewerkschaft, auch außerhalb der Haftanstalt weiter mit zu koordinieren, mit solidarischen Menschen in verschiedenen Regionen und Städten.
Also es ging schnell.
Von daher war das so ein quasi nahtloser Übergang, natürlich mit mehr Bewegungsspielraum.
Die verschlungenen Wege und die schmutzigen Geschäfte im internationalen Profifußball. Darum ging es in dieser Woche in Leute, als Michael Wulzinger bei uns zu Gast war. Wulzinger war lange Sportchef beim Spiegel. Er arbeitet jetzt im Ressort Investigative Recherche und er hat mit Raphael Buschmann zusammen das Buch Football Leaks veröffentlicht. Und dort werden auch zwei hochkarätige Spielerberater porträtiert.
Mino Raiola, italienischer Abstammung, in Holland groß geworden, ist der klassische Spielerberater. Der vermittelt den Spieler A zum Club B. Der hat aber mit die besten Spieler in seinem Portfolio, Ibrahimovic, Pogba, der ja bis zu diesem Sommer der teuerste Transfer der Welt gewesen war. Und Raiola hat 49 Millionen Euro für diesen Transfer bekommen als Honorar. Und zwar hat er sowohl bei Juventus Turin, der damals der abgebende Club war, als auch kassiert, 27 Millionen. Dann hat er 22 Millionen von Manchester United bekommen, ja. Dafür, dass er den Spieler dorthin gebracht hat. Und der Auftrag war klar von Turin, den Spieler so teuer wie möglich zu machen. Das ist ein klassischer Interessenkonflikt. Trotzdem hat Manchester United sich dagegen nicht gewehrt.
Warum nicht?
Ja, warum nicht? Erstens mal, weil er eben auch noch Ibrahimovic in seinem Stall hatte und weil er sozusagen einen direkten Durchgriff dann auch auf die Führung des Clubs und auf den Trainer des Clubs hat.
Aber mehr geht ja nicht. Also ein Spieler, Ablöse plus minus 100 Millionen und du als Spielerberater machst 50 Millionen.
Ja, das ist total obszön. Also das ist ja genau das, was wir in dem Buch auch beschreiben. Dieser völlig entfesselte und unkontrollierte Mag, dass es möglich ist, dass ein Mann wie Raiola 49 Millionen Euro kassiert. Man muss sich das mal vorstellen. Wir hatten in Deutschland vor 3 Jahren eine Debatte über Martin Winterkorn. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern.
Ja.
VW-Vorstandsvorsitzender hat 17 Millionen im Jahr kassiert. Da gab es eine Riesendebatte in Deutschland. Ich finde, völlig zu Recht. Ja, genau. Der Mann war aber der Chef über 350.000 Arbeiter und Angestellte. Ja, und Raiola macht mal einen Deal und 49 Millionen. Also das zeigt doch, wo wir da mittlerweile also in der Hyperkommerzialisierung des Sports oder des Fußballs gelandet sind. Und am Ende muss einer die Zeche zahlen.
Dann gibt es noch Senor Mendes, das ist der Berater von Ronaldo. Mourinho gehört noch zu seinem Stall. Ich glaube auch die halbe portugiesische Nationalmannschaft.
Genau, also der macht diesen klassischen Beraterjob auch. Ronaldo ist ein wichtigster Spieler, der macht aber noch was anderes. Der hat eine Firma namens Gestifute. Und diese Firma Gestifute beteiligt sich an den Transferrechten der Spieler von anderen Clubs. Ja? Und zwar sehr, sehr klandestin. Das ist alles.
Was heißt klandestin?
Klandestin heißt hinter den Kulissen, ja, da, so dass es niemand mitkriegt. Der Verein Atletico Madrid beispielsweise hat in den Jahren zwischen 2010 und 2013 ungefähr 20 seiner Spieler mehr oder weniger verhökert, ja, an eine Firma, die kontrolliert wird von Mendes und von dem ehemaligen Chef von Manchester United und Chelsea. Peter Kenyon heißt der Mann. Und dieser Fonds investiert in die Transferrechte von Spielern von Atletico Madrid, beispielsweise in Saúl Ñíguez, das ist der talentierteste Spieler von Atletico. Der war 16 Jahre, da haben sie 33% der Transferrechte für 1,5 Millionen gekauft. Der Mann ist jetzt ungefähr 100 Millionen wert. Ja? Das bedeutet, dass also der Profit, ja, von 1,6 Millionen auf 33 gestiegen ist. So viel Gewinn macht man normalerweise im Drogenhandel.
Eins gehört. SWR 1.